Hey, bevor die neue Folge Tatort Nordwesten startet, habe ich noch einen Podcast-Tipp für dich. Denn ich habe einen neuen Podcast veröffentlicht. Er heißt Der Schattendealer. In 6 Folgen nehme ich dich mit in die Welt von David aus Ostfriesland. Für das schnelle Geld wird er zum Drogenbaron im Darknet. Doch Kriminelle und Polizei sind ihm auf den Fersen. Er wird 2-mal entführt, stürzt bei der Flucht aus dem 2. Stock einer Wohnung und gerät in einen Mordfall. Kommt er trotzdem mit seinen Geschäften durch? Der Schattendealer, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Erst ist es eine kleine, kahle Stelle auf dem Kopf. Dann wird es aber immer lichter. Haarausfall ist für viele Männer ein sensibles Thema und für manche der Auslöser für eine Entscheidung zur Haartransplantation. Doch was passiert eigentlich, wenn dieser Eingriff nicht so läuft wie erwartet? Tatort diesmal Istanbul. Tausende Deutsche reisen jedes Jahr für eine Haartransplantation in die Türkei. Der Grund ist simpel: die Behandlung dort ist deutlich günstiger als in Deutschland. So hat sich auch Andreas aus Brake für diesen Schritt entschieden. Doch schon kurz nach seiner Ankunft bekommt er ein mulmiges Gefühl. Und dieses Gefühl wird sich wenig später bewahrheiten. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast mit wahren Fällen aus Norddeutschland. Mein Name ist Julian Reusch und alle Hintergründe dieses Falls bespreche ich heute mit Nicolas Reimer, Koordinator des Thementeams Polizei und Justiz der Nordwestzeitung. Ein alter Hase hier bei uns im Podcast.
Und der Experte für diesen Podcast. Also die Hörerinnen können mich ja nicht sehen, aber du kannst meine Frisur ja mal ein bisschen beschreiben.
Naja, Nico, ich will dir nicht zu nahe treten, aber Frisur, also du hast halt eine Glatze, sagen wir, wie es ist.
Genau.
Genau, du hast eine Glatze und damit wärst du ja eigentlich auch ein potenzieller Kunde für solche Transplantationen, aber dazu kommen wir dann später nochmal in unserem Fall.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Ja, ich freue mich auch sehr. Schön, dass du mal wieder da bist. Nico, ich habe schon gesagt oder angedeutet, worum es heute geht, das Thema Haartransplantation. Und auch ein Mann aus der Region hat sich genau dafür entschieden. Aber erzähl mal, über wen reden wir heute?
Genau, wir sprechen über Andreas. Du hattest schon gesagt, er kommt aus Brake, aus dem Landkreis Wesermarsch. Und wir wollen nicht zu viel über ihn verraten. Er ist zwischen 30 und 40 Jahre alt. Und er hat ein Problem, und zwar weniger Haare oder lichtes Haar, er bekommt kahle Stellen auf dem Kopf und er möchte sich nicht damit abfinden. Ich habe Andreas kennenlernen dürfen, er ist auf der einen Seite sehr eitel, sagt er, hat über sich selbst gesagt, dass er sich so nicht mehr gefällt und er hat darunter gelitten unter diesem Haarausfall. Und es ist jetzt nicht so, dass er mit Ende 20, Anfang 30, was durchaus ja mal vorkommen kann, die Haare verloren hat, sondern das ging schon ab dem 18. Lebensjahr
los. Oh ja.
Also relativ früh.
Ja.
Intensiv damit befasst, was man dagegen machen könnte. Noch gar nicht über eine Haartransplantation, sondern über andere Dinge. Cremes.
Shampoo, was es da so alles angeblich gibt, ne, für Wundermittel.
Ist ja auch in der Werbung ist das ja immer ein großes Thema. Wirklich intensiv damit befasst hat er sich aber erst ein halbes Jahr vor dem Eingriff dann in der Türkei. Da hat er sich Möglichkeiten angelesen, über Preise informiert und genau einfach geschaut, was es einfach für Möglichkeiten gibt.
Hat Andreas dann von Beginn an den Plan gefasst, in die Türkei damit zu gehen oder wollte der vielleicht das auch woanders erstmal machen?
Ja, es war so ein Balanceakt. Auf der einen Seite wollte er natürlich auch Geld sparen und wenn man mal so Vergleiche heranzieht, also in der Türkei kostet so ein Eingriff, wenn wir jetzt mal einfach nur auf den Preis schauen, ohne auf die Qualität einzugehen, da kostet so ein Eingriff in der Regel im Schnitt 3.000 Euro. Und in Deutschland ist man aus ganz unterschiedlichsten Gründen eben beim doppelten oder dreifachen Preis. Andreas hat recherchiert, die erste Adresse war Istanbul für ihn aber nicht. Er hat eben ganz viele Rezensionen gelesen im Internet, Empfehlungen und ist da auf einen sehr großen Anbieter gestoßen in der Türkei. Den Namen nenne ich jetzt nicht, weil A, wollen wir keine Werbung machen und B, habe ich im Zusammenhang der Recherche auch erfahren, dass die nicht unbedingt wie die Mafia vorgehen, aber also wenn man da über diese Firma nicht gut berichtet, könnte das auch Folgen haben.
Ach, tatsächlich, okay.
Ja, Wahnsinn. Also das ist, die sind wirklich in sämtlichen Bereichen höchst professionell aufgestellt, was einmal das Marketing angeht, deshalb auch der gigantische Erfolg, also es ist wirklich ein super, ja, reiches und profitables Unternehmen, aber man versucht eben auch nicht so schöne Meinungen, Kommentare zu löschen. Und das war eben auch bei Andreas der Fall. Er hat sich bei dieser Firma eben angelesen, hat Rezensionen gelesen und hat nur positive Bewertungen gefunden. Und das fand er ein bisschen komisch. Er ist deshalb auf eine Vermittlungsagentur zugegangen und die waren dann auch im weiteren Verlauf sein Ansprech- und Vertragspartner. Und diese Vermittlungsagentur hat ihm 3 Angebote gemacht. Eines in der Türkei, eines in Polen und eines in Ungarn. Und Andreas hat dann gefragt, okay, warum ist Deutschland nicht möglich? Also er würde das schon ganz gerne in Deutschland machen, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Und da hat er dann von Seiten der Agentur eine ziemlich ablehnende Haltung wahrgenommen und hat gemeint, naja, die hätten ihm gesagt, in der Türkei, das, also die machen das täglich, die haben das Know-how. Und das gab ihm im Endeffekt ein gutes Gefühl und er entschied sich dann für eine Transplantation dort in der Türkei.
Ja, muss man ja schon sagen, ne? Wenn man irgendwie das Thema Haartransplantation hört, da ist für mich als erstes auch Türkei irgendwie so mit verbunden, weil das, glaube ich, so inzwischen das Mekka dieser Eingriffe ist, wo ja wirklich tausende Deutsche immer wieder hinreisen und da muss ja auch sau viele Angebote einfach geben.
Also ich war jetzt auch schon 2-3 Mal mit meiner Familie im Urlaub in der Türkei. Man sieht halt auch immer wieder die Menschen, die dann mit einem Kopfverband zurück nach Deutschland fliegen. Die Türkei ist per se nicht schlecht. Also es gibt da auch knappes Dutzend guter Kliniken, auch in Istanbul. Aber der Großteil ist halt, kommen wir später auch noch drauf, Massenabfertigung und halt nicht vergleichbar mit den Eingriffen hier nach deutschem Maßstab.
Genau, gehen wir jetzt mal bei Andreas weiter. Also er hat diese 3 Angebote bekommen, hat sich dann aber am Ende für die Klinik in der Türkei entschieden. Welche Erwartungen hatte er denn eigentlich vor diesem Eingriff?
Ja, also die Erwartungen, die du halt an einen Eingriff hast. Er möchte volles Haar. Es war schon ziemlich fortgeschritten, sein Haarausfall. Und er konnte sich schon vorstellen, dass er jetzt nicht irgendwie Haare bis zum Po haben wird. Aber so die kahlen Stellen, ein bisschen die Geheimratsecken, das sollte halt aufgefüllt werden. Und er wollte sich einfach wieder wohlfühlen in seiner Haut. Er wollte in den Spiegel schauen und sagen, jo, so gefalle ich mir. Und das war sein Ziel. Und ich denke mal, das ist auch vertretbar.
Wie würdest du denn, wenn man das jetzt beschreiben müsste, denn seinen Haarausfall beschreiben? Also reden wir jetzt hier über mal lichte Punkte links und rechts oder wirklich tiefe Geheimratsecken oben, manchmal gibt es auch diesen Kranz, sag ich mal, den es hinten gibt.
Tonsur. Ja. Genau so war das. Links und rechts die Geheimratsecken, die waren relativ weit vorangeschritten und oben dann eben dieser Kranz. Was auch schon merkwürdig war, was ihn hätte stutzig machen können, ist, dass halt die Firma bzw. die Klinik in Istanbul direkt auch schon angeboten oder gesagt hat, kein Problem, machen wir alles. Zum Hintergrund, jetzt schon vorab, bei Haartransplantationen nimmt man ja die Haare aus dem hinteren Bereich, wo die Haarwurzel noch intakt ist. Und da gibt es halt nur eine bestimmte Menge. Natürlich kann man oben alles auffüllen, aber irgendwann hat man dann hinten halt keine Haare mehr.
Ja.
Und deshalb gibt es eben nur eine bestimmte Menge, die man verwenden kann. Und das war halt ein bisschen kritisch bei ihm, dass eben nicht alles super dicht aufgefüllt werden konnte. Aber man konnte es schon so machen, dass ja dieses Problem nicht mehr so krass
sichtbar
zu sehen
ist.
War.
Ja. Okay, also dann, er fliegt jetzt nach Istanbul. Er hat sich dafür entschieden, er steigt aus dem Flieger, erzähl mal, wie es ihm dann weiter ergeht.
Genau, Januar 22 war das, da hat er sich dann in diesen Flieger nach Istanbul gesetzt. Das war ein 3-tägiger Trip, das ist häufig so, dass man bei diesen Angeboten 3.000 Euro meinetwegen oder 3.500 Euro, du kriegst Flug gezahlt, du kriegst das Hotel gezahlt.
Verpflegung, alles,
ne? Genau, also rundum Sorglospaket. Er ist dann nach Istanbul geflogen und am Flughafen angekommen. Es ging dann direkt ins Hotel, aber nur für eine kurze Zeit, denn danach wartete schon der erste Termin in der Klinik. Es stand die Blutabnahme an. Er sitzt dort dann im Wartezimmer und dort beschleicht ihn zum ersten Mal das Gefühl, dass es sich hier um eine Massenabfertigung handeln könnte und dass er halt nur eine Nummer ist, die erledigt werden muss. In diesem Wartezimmer sitzen etwa 2 Dutzend andere Patienten und auch die warten entweder auf die Blutabnahme oder eben ihre Haartransplantation.
Bevor es jetzt in diesem Fall weitergeht, möchte ich euch noch kurz den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut auch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Okay, also er hat schon gesehen, er ist jetzt nur einer von vielen und vielleicht jetzt nicht der Patient, auf den sie jetzt wirklich den ganzen Tag gewartet haben.
Um den man sich auch fürsorglich kümmert, ja. Sorgen nimmt, Gespräche anbietet, so war das nicht.
Genau, und da begann schon so dieses mulmige Gefühl, hatte ich es ja auch eingangs irgendwie erwähnt, dass er meint, oh, bin ich hier richtig. Aber gut, jetzt erstmal Blutabnahme bringt er hinter sich, geht ins Hotel, schläft eine Nacht und dann geht's zum zweiten, ja, eigentlich entscheidenden Tag dann, ne?
Genau, da sollte dann die Haartransplantation stattfinden. Dieses Gefühl, das er am ersten Tag schon so ein bisschen wahrgenommen oder bekommen hat, das verfestigt sich hier. Er geht also wieder in die Klinik, ist dann an der Reihe. Man muss sich das so vorstellen, das ist jetzt nicht irgendwie, dass es einen OP-Saal oder einen Transplantationssaal gibt, sondern das war ein Gang und da waren wirklich 8 oder 10 Räume. Ja, links und rechts wurden dann die Eingriffe durchgeführt. Und auf diesem Gang herrscht eben ein reges Kommen und Gehen. Also gar nicht so, wie man das in der Schönheitsklinik vielleicht erwartet, sondern war wirklich große Hektik angesagt. Vertraglich wurde Andreas auch ein Dolmetscher zugesichert, um einfach Fragen, Befürchtungen zu besprechen. Den Dolmetscher hat er eigenen Angaben zufolge einmal genau gesehen. Also auch ein Vorgespräch war nicht möglich, was auch wieder dafür spricht, okay, wir haben einen straffen Zeitplan, einmal durch, so. Bei Andreas ist das eben genau so. Er kann seine Ängste nicht loswerden oder seine Befürchtungen nicht loswerden, bekommt aber wiederum ganz viele andere Produkte angedreht. Also er hatte sich für die Basic-Variante in Anführungsstrichen entschieden und vor der OP wurden ihm dann Angebote gemacht, besondere Cremes, besondere Shampoos, was einfach nach dem Eingriff dann das Haarwachstum fördern soll. Dann gab es eine ganz besondere Methode, die damals auf dem neuen Stand war, die weniger Schmerzen verursachen sollte während des Eingriffs. Das hat nochmal 600 Euro.
Also alles ging auf Preis.
Genau, Andreas hat sich dafür dann auch entschieden, also er hat diese 600 Euro dann gezahlt. Im Nachhinein muss er sagen, okay, so schmerzarm war das gar nicht. Und Andreas hat mir im Gespräch einen ganz schönen Satz erzählt und er meinte, das war eine Verkaufstour, wie man sie sonst nur von einer Tupperparty kennt.
Oh ja, okay. Kann man sich jetzt gut vorstellen, was da passiert. Wollen Sie nicht mal dieses oder jenes, links oder rechts, hier nochmal 20 Euro, da nochmal 200 Euro.
Genau, und dann ist man halt schon nicht mehr bei den 3.000 oder 3.500, sondern dann ist man schon mal bei 4.100, 4.200. Und ja, aber Andreas sagte sich halt, jetzt bin ich einmal hier, also, und ich will, dass es gut wird, dann mache ich das halt. Mhm. Ja, und dann ging es dann auch schon los.
Augen zu und durch quasi, ne? Wenn ich jetzt schon hier bin, dann lasse ich jetzt den Eingriff auch so stattfinden, wie geplant.
Genau, der Eingriff, der war dann zweiteilig. Also zunächst einmal wurden ihm sogenannte Grafts entnommen.
Was sind Grafts?
Grafts sind quasi nicht einzelne Haare, sondern so winzig kleine Haarbüschel. Also da wird die Haarwurzel samt Follikel wird quasi wirklich aus der Haut gestanzt. Das ist richtig schmerzvoll.
Klingt auch so, ja.
Genau, wird dann hinten eben am Hinterkopf ausgestanzt und vorne eingepflanzt. Aber bei Andreas war das so, das dauerte 5 Stunden, wurden die wirklich, also er sagte, die haben diese kleinen Stanzen, die Mikrostanzen in seine Kopfhaut gerammt. Also das war, ja, man kennt auch die Bilder, das will man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weil es ist wirklich schmerzhaft.
Ja.
Das dauerte 5 Stunden und anschließend nochmal für 4 Stunden haben 4 Personen, also erster Teil haben 4 Personen übernommen, den zweiten Teil 4 andere Personen. Die haben dann diese entnommenen Grafts an den bereits vorher punktierten Stellen, bei den lichten Stellen eingesetzt. Ja. Andreas sagte, das waren auffällig junge Personen.
Wie jung hat er sie geschätzt?
Anfang 20.
Okay.
Kann natürlich sein, dass die dann auch schon ihre medizinische oder ihre ärztliche Ausbildung hinter sich haben.
Aber müsste es schon ein ziemlicher Überflieger gewesen sein.
Auf jeden Fall. Und also dieses Einsetzen von Haaren, das ist kein Problem. Das dürfen tatsächlich auch in Deutschland die Assistenten, weil es halt eben kein Eingriff ist. Das Entnehmen der Haare, das dürfen aber halt nur Ärzte mit den entsprechenden Qualifikationen machen, weil es ein Eingriff ist. Und da war das offenbar, ja, ob es Ärzte waren, weiß ich nicht.
Er konnte ja auch nicht nachfragen, er hatte die Sprachbarriere.
Genau, da kommen wir später auch nochmal drauf, was man in solchen Situationen machen kann.
Ja.
Oder soll.
Ja.
Andreas ist jedenfalls um 22 Uhr abends durch mit seinem OP-Tag. Er wird dann mit einem festen Kopfverband ins Hotel geschickt und hat in dieser Nacht aber so furchtbare Schmerzen, dass er wirklich ganz, ganz viele Schmerztabletten nehmen muss. Unterm Strich steht seine Aussage, ich hatte das Gefühl, dass den Leuten meine Gesundheit nicht wichtig war und ich so schnell wie möglich fertig werden sollte.
Das ist ja diese Massenabfertigung, die da so durchschwingt.
Ja.
Okay, aber jetzt könnte man ja auch sagen, okay, es war vielleicht nicht alles optimal, vielleicht hat es etwas mehr wehgetan, als es hätte wehtun sollen. Aber wenn am Ende das Ergebnis doch passt, dann könnte man ja eigentlich drüber hinwegsehen.
Weil auf jeden Fall.
Am nächsten Tag war dann ja die Abreise wieder nach Deutschland. Ne? Wie ging es dann für ihn weiter?
Auch da wieder, also das ist halt auch so, da ist wirklich alles getaktet. Der Flug ist halt gebucht. Also Schmerzen hin oder her, ja, da musst du halt Schmerztablett nehmen, weil dein Flug geht in den nächsten Minuten. Er ist dann am dritten Tag, also 3 Tage nach der Ankunft, schon wieder nach Deutschland geflogen und dort angekommen. Und dort ist eigentlich erstmal alles gut. Er schaut in den Spiegel, sieht, dass die Haare, die sind natürlich nicht sofort super lang. Das wird ja kurz rasiert, die sollen dann wachsen, wie bei einem guten Rasen.
Ja.
Der richtige Dünger ist natürlich auch wichtig. Ja. Man soll das richtige Shampoo nehmen. Aber erstmal ist alles gut. 2 Jahre lang halten die aufgehübschten Stellen. Doch dann lichten sie sich wieder. Und so etwas ist, das muss man halt leider sagen, kein Einzelfall in der Türkei. Es gibt da Statistiken. Bei Transplantationen in der Türkei fallen etwa 30% der eingesetzten Haare wieder aus.
Boah. Ja.
Und in Deutschland liegt man da bei 5% nur.
Okay, das ist schon
also so ein Unterschied. Also so ein Ausfall gibt es immer mal, aber halt die Menge macht es. Ja. Und da ist halt die Türkei deutlich eher davon betroffen.
Und wie geht es ihm jetzt damit? Weil nach 2 Jahren, er dachte jetzt ja, endlich habe ich wieder Haar, es war ja schon eine Zeit lang wieder gut. Und jetzt plötzlich, eigentlich aus dem Nichts, fängt dieser Haarausfall wieder an.
Absoluter Schock für ihn. Ja. Absoluter Schock. Dieses gute Lebensgefühl, das er zwischenzeitlich hatte, weicht wieder einer Panik. Er hat mir auch anvertraut, dass er tatsächlich Angst hatte, ernsthaft krank zu sein. Er begibt sich in Behandlung in Oldenburg, ist da in einem ja, kosmetischen, weitestgehend kosmetischen Salon. Da gibt es eine Eigenblutbehandlung. Das ist auch üblich, dass man mit einer speziellen Eigenblutbehandlung, die man in der Türkei ja dann auch je nach Paket dazu buchen könnte, das Haarwachstum anregt. Das macht er auch in Oldenburg. Über diesen Salon kommt er in Kontakt mit einem Oldenburger Facharzt für Haartransplantation. Und dieser Kontakt intensiviert sich. Wie das dann genau weitergeht, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Genau, darüber sprechen wir dann gleich nochmal. Lass uns jetzt erstmal kurz bei einer anderen Frage bleiben. Also, er merkt ja, seine Haare fallen wieder aus. Da gibt es ja irgendwie auch sofort den Impuls, ja, welche rechtlichen Fragen, Möglichkeiten, Optionen gibt es denn da jetzt eigentlich für ihn?
Also Andreas hat sich erstmal an seine Vermittlungsagentur gewendet, weil die war ja der Vertragspartner. Und da stand im Vertrag nämlich, dass man eine lebenslange Garantie auf Haartransplantationen gibt, was eigentlich schon stutzig machen sollte, weil das ist sehr riskant und sehr mutig.
Lebenslang ist schon lang. Lebenslang ist lang.
Genau. Ja. Und Andreas hat dann eben diese Vermittlungsagentur kontaktiert. Und die sagt ihm aber, tut uns leider leid, denn der Partner oder diese Klinik in der Türkei, die ihre Transplantation übernommen hat, die ist nicht mehr in unserem Angebot. Wir können da nichts machen. Aber er könne ja die Klinik kontaktieren. Das hat Andreas dann auch gemacht. Ja, wenig überraschend hat er ein neues Angebot für eine neue Transplantation bekommen. Also Schadensersatz ist super schwierig. Es gibt natürlich Möglichkeiten, aber müsste man halt in der Türkei die Gerichte beauftragen und...
Ja, ganz genau, das ist halt das Problem. Ne? Es gilt, muss man ja auch sagen, bei solchen Fällen türkisches Recht, weil das halt in der Türkei ja durchgeführt wurde, dieser Eingriff. Und wenn man dann aus Deutschland irgendwelche Ansprüche, also sei es Nachbehandlung, Rückerstattung, irgendwelche Kostenübernahmen durch Korrekturbehandlung zum Beispiel in Deutschland oder wenn es ganz dramatisch ist, kann man sogar über Schmerzensgeld nachdenken. Da kann man ja nicht einfach mal eine E-Mail hinschreiben und sagen, bitte überweisen Sie mir, hier ist meine Kontoverbindung, mal eben ein paar 1000 Euro. Sondern muss halt irgendwie sich einen Anwalt nehmen oder suchen, der am besten natürlich Türkisch spricht und sich auf dieses Gebiet spezialisiert hat. Also super kompliziert einfach, ne?
Ja, ich konnte auch mit der Präsidentin des Verbandes Deutscher Haarchirurgen sprechen und die hat halt auch klipp und klar gesagt, wenn man sich im Ausland operieren lässt, egal ob in der Türkei oder sonst wo, dann gibt es keine Gewährleistung nach deutschem Recht. Also praktisch gesehen kann man dann nichts machen, wenn etwas schief geht. Ein bisschen anders ist es, wenn ausländische Ärzte in Deutschland den Eingriff vornehmen, denn dann haftet der deutsche Arzt, der die Praxis oder den Raum für diesen Eingriff zur Verfügung stellt. Aber das ist nochmal ein bisschen anderes Thema. Kurzum, sehr, sehr geringe Chancen, um da irgendwie was zu erreichen in der Türkei.
Genau, eigentlich versucht man dann auch immer außergerichtlich sich irgendwie zu einigen, aber wie du schon sagst, vielleicht gibt es dann von der Klinik nochmal ein Angebot für einen neuen Eingriff, aber will man bei der Klinik nochmal einen Eingriff machen, wo man unzufrieden ist? Also
Und wie gesagt, wir sind ja immer noch bei der Thematik, man kann nur eine begrenzte Anzahl an Haaren
transplantieren. Genau, so, das ist irgendwie sehr, sehr kompliziert, diese Gefahr schwingt halt immer mit. Aber vielleicht nochmal so ganz allgemein gesagt, aber welche Möglichkeiten hat man denn, um Pfusch oder Probleme dann auch nachzuweisen?
Ja, die erste Möglichkeit ist es, gar nicht zu einem Pfusch kommen zu lassen. Ja. Ganz wichtig, und da sollte man wirklich drauf achten, ist immer ein ärztliches Beratungsgespräch im Vorfeld der Operation mit dem tatsächlich operierenden Arzt zu führen, Fragen zu beantworten oder Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen. Und wenn das nicht möglich ist, sollte man schon stutzig werden. Man kann als Patient auch jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Also selbst, wir reden jetzt über Deutschland, ja? In der Türkei weiß ich nicht, wie das vertraglich ist, aber in Deutschland, wenn man Zweifel hat davor, wenn dieses Gespräch komisch läuft, man kann von dem Vertrag zurücktreten. Wenn die OP einmal durchgeführt ist, dann ist es ein bisschen schwieriger oder langwieriger, denn das tatsächliche Ergebnis der Transplantation, das ist erst etwa so nach einem Jahr zu begutachten. Es gibt die Möglichkeit, ohne Rechtsverbindlichkeit allerdings, es gibt die Möglichkeit, so eine erste Einschätzung von Haarchirurgen in Deutschland vornehmen zu lassen. Ja, und wenn man dann zu der Entscheidung kommt, dass man gegen den Eingriff oder gegen das Ergebnis oder gegen den Arzt klagen möchte, dann ist es immer sinnvoll, einen Fachanwalt für Medizinrecht heranzuziehen. Da können beispielsweise Rechtsschutzversicherer Tipps geben. Dann gibt es aber noch die Homepage beispielsweise vom Verband Deutscher Haarchirurgen. Da kann man sich auch informieren, da gibt es so ein FAQ. Also Vorbereitung ist wirklich das A und O.
Genau, die Website verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, falls das jemanden interessiert, der diesen Podcast hört. Kurze Werbung. Hey, bevor die neue Folge Tatort Nordwesten startet, habe ich noch einen Podcast-Tipp für dich. Denn ich habe einen neuen Podcast veröffentlicht. Er heißt Der Schattendealer. In 6 Folgen nehme ich dich mit in die Welt von David aus Ostfriesland. Für das schnelle Geld wird er zum Drogenbaron im Darknet. Doch Kriminelle und Polizei sind ihm auf den Fersen. Er wird 2-mal entführt, stürzt bei der Flucht aus dem 2. Stock einer Wohnung und gerät in einen Mordfall. Kommt er trotzdem mit seinen Geschäften durch? Der Schattendealer, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Vielleicht ist auch mal die Frage an dieser Stelle, also Andreas hat sich an diese Klinik gewandt, hat dann die Rückmeldung bekommen, ja, hier noch eine Transplantation, wenn sie wollen. A, hat er es gemacht oder B, hat er dann noch anderweitig weiter vorgegangen?
Ja, hat er. Er war ja dann also nicht mehr in der Türkei, das war für ihn keine Option mehr. Er hatte ja dann Kontakt zu diesem Oldenburger Facharzt, hat sich dort dann behandeln lassen.
Aber auf eigene Kosten dann wahrscheinlich,
oder? Auf eigene Kosten,
klar. Das hat jetzt nicht irgendwie die Klinik, die ja womöglich dafür verantwortlich war, dass sein Haar wieder so aussah, wie es aussah, hat das jetzt nicht übernommen.
Nee, auf gar keinen Fall. Genau. Also die standen auch nicht, dieser Facharzt der Oldenburger, auf diesen Eingriff in Oldenburg kommen wir eh später nochmal. Mhm. Der sieht das auch kritisch, so diese Transplantation in der Türkei. Also der, und lustigerweise, er hat die Ausbildung auch selbst in der Türkei gemacht. Also der war in der Türkei tätig. Er kann also aus erster Hand erzählen, was da abgeht, wie das abläuft. Und er sagt eben, so etwa ein Dutzend oder eine Handvoll guter Kliniken gibt es dort auch. Vom Rest würde er die Finger lassen.
Ja, okay. Man kann natürlich jetzt auch vielleicht sagen, na gut, Andreas, vielleicht eine Ausnahme. Wirklich schlecht gelaufen, sehr blöd für ihn, aber ist das denn jetzt der Standard? Und du hast es eingangs ja schon gesagt, eigentlich wärst du ja auch potenziell ein Kunde.
Ich hatte mir tatsächlich auch sehr lange mal Gedanken gemacht, jetzt nicht im Zuge der Recherche, sondern so, bin jetzt 37 Jahre alt, auch so in meinen 20ern. Ja, das merkt man dann, wenn irgendwie wenn das Interesse von Frauen nachlässt oder gar nicht kommt und man sich fragt, okay, was könnte ich an der Optik machen? Mhm. Hab's zum Glück nicht gemacht.
Genau, du bist dann beim Nein geblieben. Aber wie gesagt, du hast dann gesagt, ich recherchiere mal mit meinem eigenen Kopf, kann man so sagen. Erzähl mal, was deine Erfahrungen waren, was du gemacht hast.
Genau, ich wollte einfach wissen, wie schnell komme ich eigentlich an einen Termin für eine Haartransplantation und was kostet mich der Spaß? Ich habe Kontakt zu einem Mann aufgenommen, der sich als Experte für Haartransplantationen ausgibt und habe ihm Fotos von meinem Kopf geschickt. Also dieser Mann, das ist ein Türke, der wohnt und lebt auch in der Türkei. Ich habe ihm einfach ein Foto von meinem Kopf geschickt und 6 Minuten später schon die Antwort bekommen. Und seine Antwort war, dass der Spenderbereich sehr gut ausschaut. Das könnte also funktionieren. Und die zweite Frage war direkt, wohnen Sie in Frankfurt?
Was ist das denn für eine sehr spezielle Frage auf einmal?
Ja, der Hintergrund ist, dass dieser Experte halt mit einem Anbieter aus Frankfurt zusammenarbeitet, kooperiert. Und ich habe ihm dann gesagt, nee, also ich wohne nicht in Frankfurt, ich wohne im Nordwesten. Und das war ihm irgendwie egal. Noch bevor es irgendwie zu einem intensiveren Gespräch kam, hatte ich schon eine WhatsApp bekommen mit den verschiedenen Paketen.
Ach, es gibt Pakete, die es
also
ja.
gibt. Also es gibt zum Beispiel das Bronzepaket für 2250 Euro. Und es geht dann hin bis zum Goldpaket für 4000 Euro. Und je nachdem, welches Paket man nimmt, hat man eben beispielsweise so diese Eigenblutbehandlung, von der ich vorhin gesprochen habe, dabei. Oder man bekommt spezielle Shampoos. Genau, und ich habe ihm ja, wie ich schon erwähnt hatte, ein Bild von meinem Kopf geschickt, von meiner Stirn. Und lustigerweise habe ich direkt nach dieser WhatsApp dann auch schon ein KI-animiertes Bild bekommen, wie mein neuer Haaransatz aussehen könnte.
Ui, und wie sah es aus?
Ja, man hat, also ich habe mich nicht gesehen mit Haaren, sondern es war nur eine gestrichelte Linie, wo der Haaransatz verlaufen würde. Yeah. Aber auch da wieder sehr großzügig und wo ich dachte, okay, ich habe jetzt wirklich eine sehr, sehr hohe Stirn. Und das war gefühlt fast bis zu den Augenbrauen hin. Ja, also wäre nicht möglich gewesen.
Ja.
Wurde da natürlich schon ein bisschen stutzig, aber habe das Spiel noch ein bisschen weitergespielt. Ich habe Nachfragen gestellt, wie die OP denn abläuft, welche Ärzte diese OP übernehmen und welche Qualifikationen die eigentlich haben. Und da habe ich keine Antwort mehr von diesem Experten bekommen.
Ah ja.
Stattdessen hat sich ein Vertriebsmanager gemeldet, eben dieser Klinik, dieses Anbieters in Frankfurt. Und er machte mir eine ganz, ganz merkwürdige Offerte. Und zwar sagte er, naja, wenn Frankfurt nicht so doll ist, wie wär's denn mit einer Transplantation in der Türkei?
Na klar.
Für 3000 Euro wären da die Kosten. Man hätte, Zitat, die beste Haarklinik des Landes, Flug- und Luxushotel natürlich inklusive Behandlung, alles perfekt.
Was willst du mehr?
Da komme ich jetzt drauf, weil das war ja noch nicht das Ende dieses merkwürdigen Angebots.
Ja.
Der Hinweis von ihm war noch, und das ist auch also ist an sich schon merkwürdig, dass er mir anbot, dass man auch Barthaare auf meinen Kopf verpflanzen könnte.
Barthaare? Das habe ich noch nicht gehört.
Noch nicht gehört. Und was richtig lustig war, ist, das Bild, das ich vorab geschickt hatte, da war mein Bart, also ich trage tatsächlich einen Bart, aber der war dann nicht zu erkennen. Das heißt, man konnte gar nicht sehen, ob ich einen Bart trage oder nicht. Trotzdem hat er mir gesagt, also Special-Angebot, wir können auch die Barthaare auf deinem Kopf verpflanzen. Ich habe dann mich nicht mehr gemeldet, habe das einfach liegen gelassen, diese Nachricht. Habe nach etwa 40 Tagen aber trotzdem nochmal eine Nachricht bekommen von ihm. Danach frage, wie schaut es denn jetzt aus? Wenn ich mich jetzt innerhalb einer gewissen Frist für dieses Angebot entscheiden würde, würde ich nochmal einen Rabatt bekommen. Und spätestens da
ist wieder auf dem Bazar,
stand für so, mich fest, ne? Finger weg.
Ja, verstehe ich. Aber die Frage stelle ich mir jetzt auch, wie bist du an so einen Typen denn jetzt überhaupt gekommen? Also wie hast du da den Kontakt bekommen?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Man könnte ja jetzt sagen, wenn man auf diese Angebote schaut oder auf das Problem von Andreas, ja gut, dann nimm halt ein bisschen mehr Geld in die Hand und bleib in Deutschland. Geht wahrscheinlich in vielen Fällen gut, aber vor diesem Problem, das in der Türkei herrscht, Massenabfertigung, schlechte Qualität, schlechte Ärzte, ist man halt auch in Deutschland und anderen Ländern nicht gefeit, weil es gibt einen gigantischen Schwarzmarkt in dieser Haartransplantationsbranche. Das ist einfach ein gigantisches Geschäft und wer glaubt, dass man in Deutschland das sicher machen kann, der kann sich irren. Es gibt eine Seite von einer internationalen Gesellschaft für Haarchirurgie, die hat auch eine eben wegen dieses Problems eine Initiative gestartet und da heißt es eben, dass es immer mehr Operationen von Nichtärzten mit geringer Ausbildung in EU-Ländern, also auch in Deutschland gibt und auffällig sind eben auch niedrige Preise. Niedrige Preise etwa auf einem Niveau von den Preisen in der Türkei, das Ergebnis sind aber schlechte Resultate und mein Kontaktmann, da komme ich jetzt auf deine Frage, mein Kontaktmann, den ich dann quasi befragt habe, was denn für Angebote gibt, der wurde von einem Schönheitssalon in Oldenburg beworben, als Experte aus der Türkei, der Haartransplantationen anbietet.
Ah.
Wir haben diesen Schönheitssalon kontaktiert und gefragt, was es denn auf sich hat. Und die Inhaberin hatte mir dann geantwortet, es gab tatsächlich mal eine Idee, mit diesem Mann zusammenzuarbeiten. Man hat sich dann aber aus bestimmten Gründen dagegen entschieden. Diese Gründe wollte sie nicht nennen. Aber da hat sich so ein bisschen der Kreis geschlossen. Also so kam ich auf diesen Mann erst, dann habe ich ihn kontaktiert. Und ja, in Eigentlich gibt es in ganz Deutschland solche Angebote. Es gibt zum Beispiel auch in Köln eine Praxis. Gegen die ist dieser Oldenburger Facharzt, bei dem sich Andreas hat dann behandeln lassen, ist gegen die vorgegangen, weil die einfach mit dem gleichen Namen geworben haben. Ein besonderer Name, diese Praxis, ähnlich eben wie die in Oldenburg, da ist er dagegen vorgegangen. Und ja, diese Praktiken, die diese Anbieter dann durchführen, das ist halt illegal. Man kann es nicht anders sagen. Es ist häufig so, dass ein Arzt einen Raum zur Verfügung stellt und sich sagt, oh, ich habe da ja noch einen Raum frei, da könnte man ja Haartransplantationen anbieten. Er ist dann in der Haftung, wenn was passiert. Die OPs führen tatsächlich dann aber Experten, in Anführungsstrichen, Ärzte aus der Türkei aus. Die werden dann eingeflogen für 3-4 Tage. Da werden sie wirklich 3-4 Tage lang eine OP nach der anderen durchführen und dann fliegen sie wieder zurück. Und so geht das immer weiter. Wenn man dann genügend Termine zusammen hat, kommen die wieder eingeflogen, machen das schnell.
Und so verdient der Arzt, der das zur Verfügung stellt, auch mit.
Genau. Ja. Durch seine Vermietung quasi des Raumes. Und das ist halt super gefährlich, ist illegal. Das beschäftigt auch immer wieder die Gerichte. Und da sollte man eben höllisch aufpassen. Und auch bei Angeboten in Deutschland, wenn die besonders preiswert erscheinen, vorsichtig sein.
Also auch da auf jeden Fall lieber Finger weg von. Lass uns jetzt nochmal wieder zu Andreas kommen. Wir haben ja schon gesagt, er ist dann bei einem Facharzt gelandet in Oldenburg. Du hast ihn gerade schon mal kurz erwähnt, dass der ja auch gegen ein Studio in Köln vorgegangen ist. Als der dann Andreas bei sich im Behandlungszimmer hatte, was hat er gedacht, was hat er gemacht? Konnte er ihm helfen?
Ja, zuerst hat er gedacht, also er hat gemeint, er hätte das sofort gesehen, dass das in der Türkei erfolgt ist. Ich hatte ja vorhin diese Stanzen, diese Mikrostanzen angesprochen, mit denen man die Grafts herausholt.
Ja.
Die sorgen ja für eine kleine Vernarbung bei der Haarentnahme. Und er hat halt sofort gesehen, dass das war Pfusch. Diese Mikrostanzen, die waren etwas größer als die in Deutschland, was auch wieder sich auf den Preis und die Qualität auswirkt. Und er hat das halt sofort gesehen, aber er hat gesagt, ich kann da was tun. Ich kann dir helfen. Allerdings muss ich so ehrlich sein, du hast jetzt schon 4000 Grafts wurden dir entnommen für die erste OP. So viele werden es nicht mehr sein. Er hat so gesagt, dass zwischen 1000 und 1500 möglich wären. Und Andreas musste sich dann entscheiden, lasse ich oben die kahle Stelle schließen oder meine Geheimratsecken auffüllen. Er hat sich dann für die Geheimratsecken entschieden. Und wenn man das mal vergleicht, dort wurden jetzt etwa 1500 Grafts entnommen. Und es hat trotzdem 4000 Euro etwa gekostet.
Oh ja.
Also man ist etwas über dem Preis der Türkei, obwohl dort fast das Dreifache entnommen wurde. Mhm. Also da sieht man auch schon mal die Preisunterschiede. Genau, Andreas hat sich das aber angetan, in Anführungsstrichen, ist vielleicht das falsche Wort, weil er hat schon gesagt, das war deutlich schmerzarmer als in der Türkei. Und grundsätzlich war diese OP oder dieser Eingriff und diese ganze Reise in Oldenburg viel entspannter für ihn. Er sagte, es war ein Kinderspiel, weil er wurde ganz anders versorgt. Er wurde quasi wirklich zu jedem einzelnen Punkt befragt, welche Sorgen er hat. Er hat auch gesagt, er fühlte sich manchmal irgendwie wie so ein dummes Kleinkind, weil er sich wirklich, wie ein guter Vater oder eine gute Mutter, die sich um ihre Kleinkinder kümmern.
Einfach professionell wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, professionell. Und auch nach der OP wurde er ganz eng begleitet. Nachsorge war ein großes Thema. Und toi, 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 bis heute, sagt er, hat das sich wirklich gelohnt.
Das ist doch schön, dass zumindest für Andreas so dann, auch wenn es jetzt nochmal ein bisschen Geld gekostet hat, er zumindest das Ergebnis bekommen hat, was er sich ja eigentlich von Beginn an gewünscht hat.
Ich konnte ihm nochmal sprechen vor unserer Podcastaufnahme. Also er ist wirklich glücklich aktuell, ist in einer festen Beziehung. Also es geht ihm gut und wenn man das dann betrachtet, dann war es das Geld auch wert.
Super, das freut uns und damit schließen wir jetzt auch die Akte unseres Falls. Doch eine Erkenntnis bleibt. Der Fall von Andreas zeigt ein Phänomen, das immer größer wird, den sogenannten Medizintourismus. Immer mehr Menschen reisen für medizinische Eingriffe ins Ausland, für Zahnbehandlung, Schönheitsoperation oder eben Haartransplantation. Der Grund ist fast immer derselbe. Es ist einfach deutlich günstiger. Gerade die Türkei hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Zentrum für solche Eingriffe entwickelt. Tausende Patienten aus Europa fliegen jedes Jahr nach Istanbul oder Antalya, oft mit Komplettpaketen aus Flug, Hotel, Behandlung. Für viele wirkt das wie ein attraktives Angebot. Doch unser Fall zeigt auch die Kehrseite. Wenn medizinische Eingriffe zu einem internationalen Geschäft werden, entsteht schnell ein System, in dem Effizienz und Masse wichtiger sind als Zeit für Aufklärung, individuelle Betreuung oder manchmal sogar medizinische Standards. Natürlich bedeutet das nicht, dass jede Behandlung im Ausland schlecht ist. Viele Kliniken arbeiten dort hochprofessionell, aber für Patienten wird es eben deutlich schwieriger zu erkennen, wer sie tatsächlich behandelt, welche Qualifikation dahinter steht und welche Risiken sie eingehen. Der Fall von Andreas macht deshalb vor allem eins deutlich. Wenn es um die eigene Gesundheit geht, sollte der Preis nicht immer das wichtigste Kriterium sein. Manchmal ist die wichtigste Frage nämlich eine ganz andere. Wie viel Sicherheit ist uns unsere eigene Gesundheit eigentlich wert?
Noch eine persönliche Anmerkung von mir an alle da draußen, die sich überlegen, soll ich das jetzt machen oder nicht? Meine Meinung ist, egal ob es eine Glatze ist, krumme Zähne, eine krumme Nase oder sonst irgendwas, jeder ist toll und gut, so wie er ist. Und das sollte man dabei immer bedenken.
Besser konnte man den Schlusspunkt nicht setzen. Nico, vielen Dank, dass du da warst heute. Gern. Und danke auch an alle, die diesen Podcast hören. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann freue ich mich über jede positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Leistet die Folge gern an Menschen in eurem Umfeld weiter. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.